SRF 1.
Donnerstagabend am 5 ab 9, das ist die Mundartsendung Schnabelweiz. Heute mit neuen Berner Mundartbüchern. So wie das von der Marie Rüegsegger über Emmelis Weg.
Mütti ist hart krank und das Geld müssen sie dem Doktor geben. Geld dem Doktor geben? Wie echt, wenn der Alte alles versauft. Jetzt tropfen Tränen in die dampfige Suppe.
Eine richtige Berner Platte mit 6 Büchern haben wir für euch zusammengestellt. Auf dieser Platte hat es aber eben nicht Rippli, Gnaggi, Sossi, Sauce, Surkabis und Herdöpfel, sondern Rüegsegger, Bingeli, Zurbrück, Scheidegger, Stalder und Vögeli. Mehr dazu in dieser Stunde. Zuerst jetzt geht der Briefkasten mit Fragen von euch Hörerinnen und Hörern. Geht es nach der, logisch, Berner Mundartsängerin Natascha mit Nadis Namen. Redaktion von dieser Sendung Christian Schmutz, Susanne Sturzenegger und Markus Gasser. Am Mikrofon Stefan Siegenthaler. Natascha Nadisna da auf SRF 1. Verkehrsinfo SRF von 21.09 Uhr und mit einer dringenden Meldung in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Seebach und dem Gubristunnel Stau wegen Bauarbeiten. Auf der A3 Richtung Chur zwischen Talwil und Horgen ebenfalls Stau wegen Bauarbeiten. Schnabelweiz am Donnerstagabend wie immer ganz am Anfang mit dem Briefkasten. Hier werden eure Fragen zur Mundart beantwortet. So eine Frage gestellt hat als erstes jetzt der Jürg Job von Rombach bei Aarau. Er hat eine Schwiegermutter aus dem Freiamt gehabt und die hat zwischendurch immer wieder gesagt, das ist Blende Feuzi. Sie hat damit sinngemäss gemeint, das ist ein Schmarrn oder das ist nichts wert. Der Mundart-Redakteur Christian Schmutz hat herausgefunden, dass Blendi Feuzi irgendwie ein kleines Flickwerk ist.
Ja, das ist ein zusammengesetztes Wort, wo die Bestandteile nie ganz allen Leuten klar gewesen sind. Und da haben es dann alle ein bisschen anders betont oder ausgesprochen. Das Idiotikon führt Formen auf, die anfangen mit Splendi Feuzi, Spendi, Spendi, Spensi oder Spanzenfeuzi. Und der zweite hat dann eben Feuzi auch Fözi oder Fürzi können sein. Also es gibt fast alles von Splendi Feuzi zu Spensi Fürzi. Und da ist eben das Splendi Feuzi vom Herrn Chopos laut Variante hat auch ihren Platz.
Und was ist denn die Ursprungsbedeutung?
Splendi Feuzi ist so ein lächerlicher, unnötiger Prunk, Vierlefanz. Und durch das dort Umstände, die es daraus geben kann. Beim ersten Teil steht wahrscheinlich latinisch splendere, glänzen dahinter. Beim zweiten Teil fausen, feusi im Sinn von Umstände. Und das doppelt splendi feuzi ist eben eine Verstärkung.
Und wo hat es denn das splendi feuzi gegeben, speziell jetzt im Freiamt?
Ja, einigermaßen bestätigt das Idiotikon, das Schweizerdeutsche Wörterbuch, die Vermutung von Jörg Job. Es führt Luzern, Zug und den Süden vom Aargau aus Belegorten auf.
Die nächste Frage, die ist auch gleichzeitig ein Kindervers. Gigeli, Gigeli, Brot ins Bein, löpfet Füssli, löpfet Bein. Das ist ein alter Vers und ein Tanzlied, das Teddy Erlacher von Biel mit ihrem Seniorenchörli singt. Vom Briefkasten möchte Teddy Erlacher gerne wissen, was Brot ins Bein heisst.
Bratenbein oder Bratisbein erklärt das Idiotikon mit Bratenknochen. Also mit Bein ist da der Knochen gemeint. Das ist ja die ursprüngliche germanische Bedeutung. Also wie bei Beinern oder Beinhart oder Gebein. Davor ist Gigeli Gigeli und ein Gigeli-Gupf sei nach Idiotikon ein Tanzsprung zur Geige. Ich weiss, das macht alles relativ wenig Sinn. Das ist bei diesen Versen eben häufig der Fall. Das Spielerische und das Reimen am Schluss, das ist wichtiger als die inhaltliche Bedeutung. Da kann man gut auch etwas erfüllen.
Ja, und aus dem Vers hat es dann nachher einen Tanz gegeben?
Ja, ein Trachtentanzlied vom Otto Müller-Blum mit dem Text von Josef Reinhardt. Ich habe übrigens beim Suchen auch noch Varianten von dem Vers gefunden. Gigeli Gumpf und Bratisbein, die Knaben führen die Mädchen heim, gebt einen alten Schoppen Wein, dass alle können lustig sein. Oder Gigeli Gumpf ist auch ein Tanz, die Katze hat Haar am Schwanz. Oder noch eine Fortsetzung von dem Bratisbein-Vers, das ist eigentlich Gigeli Gigeli Bratisbein, lüpfet Füssli lüpfet Bein, es kommt eine Zeit, es kommt ein Tag, wo man sie nicht mehr lüpfen mag.
Ja, okay. Gut, das ist leider klar. Die nächste Frage im Briefkasten kommt von Paul Hermann von Zürich. Er hat früher das Wort «Deweger» gehört für einen Schlaumeier, also einen geschickten, gescheiten Mensch, der auch mal ein bisschen rücksichtslos sein konnte. Christian Schmutz, was wisst ihr zum «Deweger»?
Ich weiss zuerst einmal, dass es ein schöner Sucherfolg war von kein blasser Schimmer am Anfang bis zu, logisch, alles Paletti.
Jetzt rollen wir doch die Geschichte rund um den Deweger mal auf, dass es für alle logisch wird.
Ja, okay. Also, anfangen aufrollen, tun wir beim alten Wort weg, wegen mit der Bedeutung vorteilhaft. Also, eigentlich kann man sagen, wenn das Gewicht von der Waage auf die gute Seite kippt, also zugeneigt, auch im übertragenen Sinn. Und das alte positive Wort «weg», «wegen» ist dann praktisch ausgestorben. Wir kennen das eher in der Steigerungsform «weger». Also eigentlich besser, nützlicher und später einfach gut oder wahrhaftig. Das ist «weger» so. Und da führt das Idiotikon eine alte Redewendung auf «der Weger werden» oder «der Weger sein». Also körperlich überlegener, stärker. Und das ist eben jetzt das Deweger, das Paul Hermann noch kennt. Deweger ist also eigentlich ein Zusammenzug von der alten Redewendung «der Weger sein». Alle die Quellen, die das Idiotikon aufführt, sind vom 15. und 16. Jahrhundert, also sehr eindrücklich, wenn Paul Hermann das Deweger noch kennt. Ja, also ist Deweger zu seinem Namen und zu seiner Bedeutung Schlaumeier gekommen.
Der Mann von der Monika Kalbermatten von Erd im Unterwallis stammt aus dem Oberwallis. Er redet regelmässig von Fuchs, aber nicht nur für das Tier, also der Fuchs, sondern auch für einen Brotanschnitt, also das erste Stück beim Brotschneiden. Ich persönlich sage jetzt dem Anschnitt oder auch Mörkel. Ist das richtig? Walliserdeutsch Fuchs?
Ja, schon. Der Sprachatlas von der deutschen Schweiz listet im Ganzen 140 Begriffe auf. Von Anheuel über Mänkel und Mörko bis Zöpfli. Fast alle Regionen haben da etwas Eigens. Und das Fuchs oder Füchschi gibt es mindestens seit dem 19. Jahrhundert im Lötschental, zum Teil im Goms, aber auch vor allem im Bündnerland. Dort gibt es das am meisten im Prättigau.
Was steht denn hinter dem Walliser und Bündner Fuchs?
Es ist eine von insgesamt 8 Bedeutungen vom Begriff Fuchs. Bei der Herkunft ist das Idiotikon aber sehr unsicher. Schließlich gibt es verschiedene Brüche und Aberglauben mit Fuchs. Könnten es mit einem Vegetationsdämon zusammenhängen? Früher hat man im letzten Gerbli beim Ernten auch Fuchs gesehen. Wahrscheinlich, weil dort noch die ganze schützende Kraft von der Ernte drin war. Dann wäre es vielleicht über das letzte Stückchen Brot gegangen und nicht das erste. Oder der Brotanschnitt ist die logische Fortsetzung vom Fuchs im Chor. Das könnte vielleicht auch sein. Und schliesslich kann beim Fuchs so gegen die Farbe eine Rolle spielen. Vielleicht ist der Anschnitt von einem gewissen Brot eben auch so ein bisschen rötlich gewesen. Also ist schwierig zu sagen.
Die letzte Frage für heute kommt von der Anita Brandt von Trimstein im Kanton Bern. Sie transkribiert alte Grundbuchbelege und hat dort drinnen eine Bezeichnung gefunden, die ihr nicht geläufig ist. Gefangene Ware. Was ist das, Christian Schmutz?
Gefangen hat man im 17. und 18. Jahrhundert im Vieh gesehen, wenn es am Strick geführt ist. Also nicht frei können umlaufen. Das Idiotikon hat in Bern alte Wegrechte gefunden, wo es geheissen hat, man dürfe mit keinem anderen als gefangenem Vieh durchpassieren. Fangen, fahen, fochen und schliesslich fahren sind Schweizer Wörter für etwas einfangen. Und das ist der Ursprung von unserem gefangenen Ware. War oder Lebwar ist ein anderes Wort allgemein für Vieh oder ganz speziell für das Rindsvieh. Eben ein Rind.
Ein Briefkastenausflug heute mit dem Christian Schmutz als Reisebegleiter von Plendi Feuzi bis zu der alten Gefangenenware sind wir gewandert. Der nächste Briefkasten dann wieder heute in einer Woche und heute hier und jetzt dann eine feine Ferner Berner Platte oder anders gesagt ein literarisches Berner Gemisch. Zuerst heben wir ab mit Baden Dochsner Beltmass.
Ich steh jeden Tag da raus und seh die Flieger kommen und gehen. Hebe die Nase in die kalte Morgenluft, die nach Treibstoff schmeckt. Und der Nebel klebt über der Startbahn, wo auf der Startbahn hocken Möwen. Und das Feld ist weiss vom Reif. Ich seh aus wie ein Pilot in meiner braunen Bomberjacke und einem weissen Seidenschal. Ich weiss es haargenau, ich hab die Typen lang genug studiert. Schon als kleiner Gil bin ich Samstag für Samstag ging da aussen und hab Modellflugzeug in den Himmel aufgeschickt. Ich hab schon dann gewusst, irgendein ist gar nicht auch. Schlepp, Koffer und schwere Taschen umeinander. Reiche, runzlige Sau in Belz, steigst du abig aus. Hey, denen gehört die Welt. Denen gehört die Welt, denen gehört die Welt, denen gehört die Welt. Baumos, Baumos. Spick mir
Grab der guten Hoffnung. Ich habe in Schweizer Illustrierten einige Bilder gesehen. Und dann käme ich nicht mehr zurück, hätte eine Insel und eine Frau. Und alles, was ich mich würde machen, weil ich es will. Und nicht, weil es andere wollen. Erst recht nicht, weil ich müsste.
Dann Dochsner, heute in unserer Schnabelwei, der Mundart-Sendung mit der literarischen Berner Platte. Emmelis Weg, eine Lebensgeschichte. So heisst ein dünnes Büchli, das Marie Rüegsegger von Spiez hat geschrieben. Die Marie Rüegsegger, die hat schon zwei Bücher rausgegeben. Herdöpfelschnetz und Auer Gattig Kostgänger. Das sind Geschichten aus ihrer eigenen Kindheit im Emmental und Geschichten, die sie als Pflegehelfer im Spital hat erzählt bekommen. Geschichten von Kindheiten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, von Knechten, Mägd und Verdingkind. Harte Schicksal in einer Zeit, wo Kinder noch wenig Rechte hatten und unzimperlich sie behandelt wurden. So ist es auch bei dem neuen Buch von der Marie Rüegsegger, Emmelis Weg. Es erzählt den Lebensweg von der Emmeli Rohrbach. Der Markus Gasser stellt es vor.
Das Emmeli Rohrbach hat sie lernen kennen, wo sie noch Pflegehelfer war, schreibt die Autorin Marie Rüegsegger im Vorwort. Später hat sie dann im Inselspital zu Bern zufällig wieder getroffen, eine alte, kranke Frau. Aber immer hat das Emmeli von seiner Lebensgeschichte erzählt, so dass Marie Rüegsegger die Geschichte schliesslich aufgeschrieben hat. Emmelis Weg, das ist also eine wahre Geschichte, aber die Frau Emmeli Rohrbach hat das Buch über sie nicht mehr erlebt. Sie ist 2011 gestorben, nach einem Leben, das 1936 mehr als nur schwierig angefangen hat. Der Vater David war Alkoholiker und unfähig, sein bescheidenes Leben als Schuhmacher in den Griff zu bekommen. Und schliesslich hat er dem Leben dann selber ein Ende gemacht. «Auf der Heubühne hängt der Armschluffi im Strick», heisst es im Buch. Noch vorher wird die Mutter Lydia lungenkrank und muss dann monatelang in eine Klinik auf Lesin zur Kur. So werden die drei Kinder, das Emmeli und ihre zwei Brüder, auf Höfe in der Gegend verteilt. Und das Emmeli muss allein auf den Rüttibodenhof. Die Jumpfer Heidi vom Rüttiboden kommt das Kind bei ihm daheim im Schachenhäuschen abholen.
«Komm, Emmeli, wir müssen laufen, sonst hat die Nacht immer noch. Ein kalter Hornertag geht langsam zu Ende. Fein fährt ein Schneierle, Beise pfeift. Die Jumpfer Heidi, die schon seit vielen Jahren bei Rohrbachs dienet, hat den Auftrag bekommen, das Emmeli im Schachenhäuschen abzuholen. Erstig schuhen die beiden am Rüttiboden zu und sehen gleich, dass dort die obere Türhälfte offen ist und die Büri, die Lina Rohrbach, mit ihrem breiten Oberkörper über die untere Türhälfte raushängt. «Es ist ja etwa Zeit», ruft sie. Ich komme, mehr bringt das Mädchen einfach noch nicht vor. Ich komme darum zu euch, weil meine Mütter ganz fest krank ist. Brösmeln jetzt langsam aus ihm raus. Aber wenn es um gut im Hut ist, will ich da oben hin. Es grennt sich. Heute und morgen ist noch nichts, schnaulet Lina, schon ein bisschen weniger hässig. Und innen sieht sie, so, jetzt auf die Nacht, du musst dann nachher ins Bett. Willst wohl müde sein von dem langen Fußmarsch? Das verdatterte Mädchen löffelt die dicke Herdöpfelsuppe und dazu wirkt zusammen ein bisschen Brot. Wie alt bist du überhaupt? Wo hast du deine Kleider? Emmeli erklüpft bei diesen Tönen, die die Bäuerin brauchen. Ich werde im Brachen die Neune. Und ich gehe in die zweite Klasse. Meine Kleider sind dort im Reiskörbli. Die Schwester Lislot hat sie eingepackt. Ist das alles, was du hast? Giftelt Lina. Und halblaut brummelt sie. Mit der Alten ist eben nicht viel los. Lass dich etwas trifft. Emily fasst sich darum ein Herz und geht zurück. Mütti ist hart krank und das Geld müssen sie dem Doktor geben. Geld dem Doktor geben? Wie echt, wenn der Alte alles versauft. Jetzt tropfen die Tränen in die dampfige Suppe. Aber es merkt niemand nichts. So, bist du fertig mit Essen? So viel lang wird der hier nicht alle Tage beim Tisch gucken, hast du verstanden? Ja. Und jetzt suchen mit dir, geh dazu. Die Stege führt neben dem Brunnen, ob sie vor seinen Türen. Da oben ist es. Und da soll es schlafen. Es grappelt in das hohe Bett, wo ihr Mitte fast einhauert, zieht den schweren Klumpen vor der Decke mit dem rauchen, kalten Anzug über sich und studiert noch an diesen Helgen rum. Wer ist echt das? Sind die Leute gestorben? Es biegt Liseli die Küsse, faltet die Hänge und probiert zu betten.
Und es geht noch lang, bis Emmeli sich wohlfühlen kann im Rütiboden. Die Meistersleute sind streng zum Verdinging, vor allem die Bäuerin. Dem Emmeli wird wenig geschenkt und obwohl es begabt wäre, darf es nach der Volksschule nicht in die Sekundarschule. Schaffen muss es, von früh am Morgen bis spät am Oben. Heuen, waschen, backen, putzen und nie kein gutes Wort von der Meisterin. Aber schließlich wird Emmeli dann doch noch Teil von der Familie Rohrbach im Rütiboden, bleibt sogar noch dort, wo die Mutter wieder heim ins Schachenhäuschen kommen kann, überkommt bei der Konfirmation von der Mutter Rohrbach dann doch ein schönes schwarzes Röckli und später darf es im Bären sogar eine Kochlehre machen. Und nicht nur das, gegen Willen von der Meisterin heiratet später das Emmeli und der Sohn von der Rütibodenbauern und die zwei übernehmen den Hof. Vereinisch wird also aus einem armen Verdinking eine Bäuerin und die Welt ist einmal gnädiger als ihr Ruf. Das alles erzählt Marie Rüegsegger in einem einfachen, bodenständigen, schönen Berner Oberländer-Dialekt mit vielen Details zum bäuerlichen Alltag aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Als ich das Buch fertig gelesen habe, war mir das Emmeli Rohrbach so vertraut, dass ich es am liebsten hätte lernen können und mir seine Geschichte von ihm hätte erzählen
lassen. Sagt der Markus Gasser da nochmal die Angaben zu diesem Buch. Marie Rüegsegger, Emmelis Weg. Eine Lebensgeschichte. Rausgekommen ist es beim Zeitglockenverlag. Nach einer ersten Portion Berner Literatur, jetzt Berner Musik. Spahn. Lange Nacht.
Ich weiss noch genau, wie ich weiss, als ich es das erste Mal gesehen habe. Ich gemeint, ich kenne sie schon eine Ewigkeit. Ist mir sofort sonnenklar gsi von der Frau, da wett i meh, de müsst i handle, bevor sie wieder geht. Drum han i mis Herz in beide Händ genommen und gefragt, is hier noch frei? Sie hat nume genickt. Mir sind ins Gespräch gekommen, sie uns näher kommen, am 12 Uhr zusammen hey. Wir haben beide gewusst, das gibt eine lange Nacht. Wir haben dann nicht mehr sehr langsam geschwätzt. Bei Musik und bei Wein. Dafür haben wir Hochi zusammen getanzt. Auf die Wand sind Kleider alle geflogen und die Sorgen hinterdrein. Seither weiss ich, wie schön es kann sein. So der mit der Hüte und mit der Lacht. Einer
verschoben, ein ist unten, ein ist stark und ein ist schwach. So wünsche ich mir noch manche Länge nach. Noch manche Länge nach. Noch manche Länge
die Mundartsendung Schnabelweit am Donnerstagabend. Kurz mit dem Blick auf Brasilien, die Fussball-WM, Uruguay, England, da steht es immer noch 0-0. Heute servieren wir euch unsere Mundartsendung Schnabelweit eine literarische Berner Platte. Ganz so straub in die Geschichte von der Marie Rüegsegger, die über das Emmeli schreibt, sie im Emmentaler Gerhard Pinkeli seine Erzählungen nicht. Aber wegen dem sind sie nicht weniger attraktiv zum Lesen. Es sind eigene Erinnerungen an die Kindheit zu Hindubank und an seine vielen Reisen rund um die Welt. «Ich besinne mich», heisst Gerhard Pinkeli sein neues Buch. Susanne Sturzenegger stellt es vor und man merkt gerade, es ist Liebe auf den zweiten Blick.
Erinnerungsgeschichten auf Mundart. Und dann noch der Titel «Ich besinne mich, Geschichten von hier und dort». Nicht gerade besonders knackig. Und es tönt auch ein bisschen nach blumendem Trögli und Nostalgie. Sicher interessant für die, die in der gleichen Region leben, im Emmental, und den gleichen Dialekt redet wie der Gerhard Pinkeli. Oder für die, die ihn persönlich kennen. Aber muss ich das lesen? Kann mich das packen? Die Elisabeth Zeich, Stadtpräsidentin von Burgdorf und Buchhändlerin, hat das Vorwort für das Buch von Gerhard Pinkeli geschrieben. Und sie bringt es so gut auf den Punkt, dass man es fast nicht besser sagen kann. Gerhard Pinkeli unterhält mit klugen und feinen Schreibkunststücken. In jeder Zeile, in jeder Anekdote schwingt die Botschaft mit, schaut, wie reich das Leben ist. Und gelassen schaut er zurück, bleibt an dieser oder jener Begebenheit hängen und entwickelt daraus eine Miniatur. Das kann ich unterschreiben. Da wäre zum Beispiel die Geschichte da, wo der Ueli Jäcki liest.
Ich war 5-jährig, wo unsere Grossmütter gestorben ist. Und meine 3 Tanten sind alleine in diesem Haus zurückgeblieben. Traurig und verloren. Da hat meine Mutter, die Schwester von diesen Tanten, die gloriose Idee gehabt, ich könnte ein bisschen zu diesen 3 in die Ferien. Mein heiterer Gemüt würde sie sicher trösten. Am ersten Tag nach der Nacht hat die Tante gesagt, ich sollte Finken anlegen. Aber meine Finken sind daheim geblieben. Vergessen. Und du meinst, die Tante, ich könnte doch im Grossmütti seiner anlegen. Wo jetzt die 3 mich haben gesehen, meine kleinen Füße in diesen grossen Scharben, hat eine laut aufgeheult und die anderen 2 haben mitbrüllt, das Gotterbarm. Und da habe ich auch mitgerannt. Jetzt haben die dumme Tante gemeint, die haben lange Zeit. Haben der Mutter angerufen, der Vater soll mich heimreichen. Und der Vater ist gekommen mit dem Velo. Eine Stunde her, eine Stunde zurück. Er hat nichts gesagt, aber ich habe schon gemerkt, was er gedacht hat. Ich sei ein Hösler. Weichei hat man dann noch nicht gesagt. Er hat mich auf einen Gepäckträger gesetzt und ist los, trampet. Ohne etwas zu sagen. Aber ich habe schon gespürt, dass er nicht Freude hat an mir. Er hat schliesslich einen langen, harten Arbeitstag hinter sich gehabt und wäre lieber liegen. Auf halbem Weg heimzu, schon tief im finsteren Wald, hat er still gehabt, hat gesagt, er müsste ein bisschen, und ist im Wald verschwunden. Ist lang, lang nicht umgekommen. Und ich habe gewusst, was das jetzt soll. Der Vater hat mich prüfen, hat wissen, ob sie Bub Angst haben. Halb aus Vertrauen, halb aus Trutz, habe ich so da, wie wenn mir das als nichts ausmacht. Der Vater ist umgekommen, hat seine schwere Hand auf meine Schulter gelegt und nochmal gesagt, bist doch kein Hösler. Und dann sind wir zusammen heimgefahren.
Gerhard Pinkeli seine Geschichten geben einem nie den Eindruck, dass früher alles besser war. Was ja bei Erinnerungsgeschichten manchmal ein bisschen Gefahr ist. Und sie münden auch nicht in banale Lebensweisheiten. Seine gut 50 kurzen, prägnanten Anekdoten und Erinnerungen sind humorvoll, manchmal ein bisschen melancholisch oder selbstironisch. Sie lesen sich leicht, auch wenn man nicht Berndeutsch kann, und sie hören eigentlich immer mit einer guten Pointe auf. der emeritierte Dozent für Wirtschaftsfächer und Autor von verschiedenen Büchern, Wander- und Reiseberichten, ist viel in der Welt herumgekommen. Man liest von seinen Erlebnissen in Finnland, Portugal oder Griechenland, in Brasilien, in den USA, in Neuseeland oder Vietnam. Oder auch von Sachen, die um die Ecke herum passiert sind. Und man merkt, der Gerhard Pinkeli interessiert sich für andere Menschen und andere Kulturen. Er ist weltoffen und lässt sich auf etwas ein. Hören wir zum Schluss noch mal eine Schmunzelgeschichte.
Die Aussprache vom Namen Pinkeli macht vielen Leuten Schwierigkeiten. Fangen wir bei den Deutschen an. Bei denen tönt mein Name gang wie Pinkeli. Die Welschen sagen Bängeli. Die Italiener wiederum können den Namen kaum aussprechen und sagen Bingelli. Jetzt wäre hier noch die Geschichte mit den Engländern. Wir haben einmal eine Englandreise geplant. Ein anglophiler Kollege hat mir geraten, wenn wir schon in Zigeuner wollen, dann soll ich doch das Hotel gang nur einen Tag voraus buchen. Und den Namen soll ich mit Bingley angeben. Den Namen kennen sie. Es hat mich durch mein England-Freund Schmunzli seltsam. Aber ich habe erst an dem Kanal gemerkt, warum. Bingley ist in Großbritannien im Gegensatz zu Pinkeli in der Schweiz ein nobler Name. Und jedes Mal, wenn ich mich vorangemeldet habe, hat die jeweilige Gastgeber uns übertrieben freundlich empfangen. «Is everything all right, Mr. Bingley? Is everything fine, Mr. Bingley? Mr. Bingley, have you any special wishes, Mr. Bingley?» Als Marie-Therese und ich ernsthaft haben überlegen, ob wir heiraten wollen, hatte ich einen schweren Stand und musste böse scharren. Die Marie-Therese hat bei einem Scheidungsanwalt gearbeitet und hat dort nicht gerade Erfahrungen gesammelt, die sie überzeugt hätte, dass der Ehestand eine mögliche Form von Zusammenleben wäre. Dazu hat sie eine Kollegin gehabt, die von jedem Klient, der nach ihrer Meinung nicht gerade der hellste war, hat gesagt, Pinkeli hat es für den Otto.
Pinkeli, also nicht überall ein vornehmer Name. Eine von vielen Geschichten von Gerhard Pinkeli, gesammelt in seinem Mundart-Erzählband «Ich besinne mich, Geschichten von hier und dort», rausgekommen im Zeitglockenverlag. Und das hier ist der Stefan Eicher in der Schnabelweide auf SRF 1 mit Hemmungen.
Die würden alle die Wege nie ein Lied von singen, so wie ich jetzt hier. Ich singe um keinen Preis, nicht Pütis, nein, weil sie Hemmungen haben. Sie wären vielleicht gern im Grund noch recht und denken, das sei ihr ein grosser Pech. Und es lastet auf ihnen wie ein schwerer Stich, dass sie Hemmungen. Schlägt in die Stimme. Doch dünkt sie manchmal schon, es sei nicht so schlimm. Es ist gleich das Glück, auch wenn es gar nicht will, dass wir Hemmungen haben. Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der fehlende Schwanz. Nicht, dass wir schlechter Bäume aufkommen haben, dass wir Hemmungen. Man vor, was anders wär. Und uns kam ein hübsches Mädchen wieder her. Jetzt schauen wir doch höchstens ein bisschen auf den Weg, weil wir Hemmungen haben. Und wenn man sieht, was heute der Mensch hat droht, so sehe ich wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch offen ist allein, dass sie Hemmungen.
Stefan Eicher, Hemmungen. Fußball-WM Brasilien, kurzer Blick an das Spiel Uruguay gegen England. Da hat es mittlerweile das erste Goal gegeben. Uruguay ist in Führung gegangen. Es steht 1-0 gegen England und gespielt sind jetzt rund 42 Minuten. Und heute Abend, das servieren wir euch in der Schnabelweide auf SRF 1. Ihr habt es schon gehört, Berner Platte, literarische Berner Platte. In der Reihe Berndeutsche Geschichten ist das Buch «Schöne Augen» von der Elisabeth Zurbrück rausgekommen. Die 68-jährige ehemalige Bäuerin kommt von Dotzigen im Seeland und hat schon 8 Mundartbücher rausgegeben. Der Christian Schmutz zuerst über die Frage, wer denn das ist im Buch «Schöne Augen», wo so schöne Augen hat.
Ja, das ist nicht jemand, der Elisabeth Zurbrück kennt. Die schönen Augen kommen ihrer Geschichte vor und geben auch gerade den Titel. Bevor wir darin einhören, kurz allgemein zu der Elisabeth Zurbrück und ihrer Geschichte in den Büchern. Sie hat absolut keine Berührungsängste vor banalen Alltagsthemen und Situationen. Eine gute Beobachterin bietet den Alltag eine Weltsache, die man erzählen kann. Und da ist sie in einer guten Lage. Die Elisabeth Zurbrück ist eine von diesen Frauen, die die Leute im Dorf kitzelt, ihnen zulässt und ihnen Geschichten aufschreibt. Eben gerade so wie bei der Titelgeschichte «Schöne Augen», wo ihrer ein älterer Mann von früher verzeugt hat.
Ein Auto habe ich mir geleistet. Die Eltern haben zwar unerkannt gekifelt wegen. Nur ein Auto konnte ich sie zu einem Ausfährtchen überreden. Sie haben dem Vehikel nichts getraut. Und die Freude, die sie manchmal im Verschleckten beim Autofahren hatten, haben sie steinhart ausgelugnet und behauptet, die Autofahrer schicke sich nicht. Sie waren halb verboren. Und sie sind es geblieben. Dann hat es hier in unserer Dorfbeize eine Serviertochter gehabt. Ein kleines, schönes Mädchen. Und es hat so schöne Augen gehabt. Mit meinem bar zahlten Auto und dem liebsten Wesen nebenan bin ich an einem von meinen Freitagen ins Bündnerland gefahren. Ei, wie sind das glückliche Stunden gewesen. Am Samstag sind wir in aller Herrgottsfrühe gegangen und am Sonntag am Abend spät sind wir wieder zurück gewesen. Bei mir daheim ist der Teufel los gewesen. Die Gäste wären scheinbar noch gewesen zum Mähen, das Wetter gut und ich bin mit meinem Schätzchen gefaganten. Der Rätti hat tobelt und das Mütti hat Gift und Galle gespült. Ein solches Mengensühnes Weib kommt bei ihm auf gar keinen Fall ins Haus, hat es geitscht. Und ich sollte mich schämen, mich bei so einer suchen zu lassen. Das liebe Mädchen mit den schönen Augen ist du gleich drauf fort und das hat man nicht gesagt, wohin. Das Mütti hat du die Oberhand behalten, bis dass es gestorben ist. Und da bin ich du schon lange nicht mehr jung gewesen.
Ich habe mich auch gefragt, ob Elisabeth Zurbrück das Vertrauen von diesen Leuten missbraucht. Aber ich glaube, eben gerade nicht. Sie kommen mit Erlebnissen und Geschichten extra zu ihrer, gerade weil sie das Gefühl oder den Wunsch haben, dass das aufgeschrieben auf eine Ewigkeit kommt. Und wenn es heiko käme, dann verwälscht sie die Figuren. Und schliesslich halten sie sich selber bei diesen emotionalen Geschichten auch nicht daraus aus. Zum Beispiel thematisiert sie mehrmals die schwierige Situation, dass sie und ihr als Mann nach der Pensionierung vom Bauernhaus in eine eigene Wohnung gezogen sind. Und ja, dort ist ihnen am Anfang fast Stille auf den Kopf gekriegt. Aber da beschreibt sie dann auch ganz fein ihr Liebe zu den Büchern. Settings fällt ihm halt in so einer Situation besonders auf.
Wenn ich heute abends einmal in unserem Gästezimmer am Radio oder ab CD ein Konzert höre, dazu ein Bein hochlagere und die müden Hänge schon auslegen, dann geht's los. Meine Augen wandern dann im Büchergestell noch, von Buchrücken zu Buchrücken und ich spüre dann in mir innen eine grosse und zärtliche Freude. Hier um die vielen Bücher herum ist es mir wohl. Sie haben mich, ein unwissendes, trauerndes Kind, an der Hand genommen und haben mich durch die schwierigsten von den schwierigen Jahren geleitet. Ja, geleitet. Und begleitet. Sie haben mir die Augen aufgetan. Sie sind mit mir bis zum Horizont und noch weiter darüber aus. Sie haben mich gelehrt, in die Abgründe und in die Rätsel von der menschlichen Seele zu schauen. Sie haben mich gelehrt, Gedanken zu erraten, die nicht sie ausgesprochen wurden. Und sie haben mir die wunderbare Welt von der Liebe und vom Gernhaben aufgetan. Sie haben mich gedreht und erdreht in meinem schutzgatterigen Leutwissen. Ohne ihren Schutz wäre ich zu Grund gegangen. Ich wäre seelisch verhungert und menschlich verdorrt.
Ein Ausschnitt aus der Geschichte «Büchertraum» von der Elisabeth Zurbrück, auch hier gelesen vom Uli Jäcki. Die Reihe «Berndeutsche Geschichten» gibt es schon lange im Blaukreuz Verlag zu Bern. Hat Christian Schmutz darum gefragt, was man zu diesem Verlag kann sagen.
Ja, sicher einmal, dass die Geschichten von der Elisabeth Zurbrück bestens drin passen. Alle ihrer 8 Bücher sind im Blaukreuz Verlag rausgekommen. Die berndeutschen Geschichten haben das gleich kleine Taschenbuchformat und genau 96 Seiten. Da gibt es zum Beispiel auch mehrere Werke von der Rosmarie Stucki von Steffisburg oder im Uli Tobler, Pfarrer von Münchenmier. Traditionell hat der Blaukreuz Verlag Sachbücher zu Alkohol, Suchtproblemen und Lebenshilfe verliehen. Aber schon 1976 haben sie dann mit der Obernahme vom Sonnenheimat Verlag auf berndeutsche Erzählungen herausgegeben. Ja, man kann sagen, bei Blaukreuz sind schon ganz viele Mundartschreiberinnen und Leserinnen zusammengeführt worden.
Doppelweiz auf SRF 1 mit dem Daniel Wiesler und dem Florida Blues. Auf unserer literarischen Berner Platte, da haben wir euch jetzt 3 Bücher in einer Kurzübersicht. Als erstes das Lebenslied und andere Geschichten für auf dem Gartenbänkli. Geschrieben hat es der Paul Stalder von Hondrich bei Spiez. In diesem Buch, das Paul Stalder selber herausgegeben hat, hat es 10 Geschichten mit Titeln wie «Gib mir Augen, die schauen können», «Aufreden, aufreden» oder eben «Das Lebenslied». Was mit dem Lebenslied genau gemeint ist, das weiss der Markus Gasser.
Das Lebenslied, das ist wirklich ein Lied. Ein Lied mit 4 Strophen. Ein Lied, das der Paraplegiker Uli Stucki geschrieben hat. Das ist die Hauptperson in der Titelgeschichte, das Lebenslied. Ein junger Bauer, der wegen einem Arbeitsunfall querschnittsgelähmt wird. Im Paraplegikerzentrum geht er dann ins dunkle Loch von der Depression. Was ihn rettet, das ist die Musik. Zurück daheim fährt er nämlich an von singen im Jodlerclub Obergumpelen und schliesslich schreibt er eben selber ein Lied, das dann am Jahreskonzert uraufgeführt wird, eben das Lebenslied. Jede von diesen 10 Geschichten von Paul Stalder funktioniert nach dem gleichen Muster. Es gibt eine Rahmenhandlung, wo eine Person einem Zuhörer ihre Lebensgeschichte erzählt. Eine tragische, traurige Geschichte ist das immer, wo mit Kraft, Vertrauen und mit Liebe dann aber doch gut rauskommt am Schluss. Grosse Sorgen von kleinen Leuten könnte man das Buch zusammenfassen und man hat das Gefühl, dass sie alles wahre Geschichten, die hier aufgeschrieben worden sind. Geschichten für auf dem Gartenbänkli. So steht es im Untertitel. Und tatsächlich muss man Zeit haben für die Geschichte, die Ruhe von einem langen, ungestörten Feuer oben. Der Paul Stalder erzählt nämlich ausführlich, manchmal auch ein bisschen umständlich, in einem modernen Berndeutsch. Und mit modern meine ich, stark prägt von der Schriftsprache. Also so halt, wie man es heute von immer mehr Leuten tatsächlich gehört reden.
Der Markus Gasser über Geschichtensammlung, das Lebenslied und andere Geschichten für auf dem Gartenbänkli vom Autor Paul Stalder. Vor mir liegt jetzt als zweites der Werner Scheidegger mit «Die alten Strassen noch». Der Autor hat die Anekdotensammlung selber rausgegeben. Der Christian Schmutz hat es gelesen.
Ja, das Buch vom 78-jährigen Werner Scheidegger ist traditionelle Erlebnisliteratur. Meistens macht man das vor 50 Jahren Opsi. Der Werner Scheidegger will seinen Kindern und Grosskindern zeigen, wie in einem Dorf, Madiswil im Oberaargau, ausgesehen hat, als er selber noch klein war. Ja, kann man sagen, da hat sich schon etwas da. Anhand der Häuser an der Hauptstrasse, in den Platten, erzählt der ehemalige Biobauernpionier Geschichten über die Bauern, die Arbeiter und das Dorforiginal. Es ist eine unterhaltsame Dorfchronik, kann man sagen. Und noch etwas über die Art der Gespräche früher ist im Werner Scheidegger aufgefallen. Darum noch einmal kurz der Uli Jäcki als Sprecher.
«Wem bist?» bin ich als kleiner Bub gefragt worden. Dann habe ich umgegeben, am Scheidegger Paul seine. «Aha, am Steffen hat ich seine.» «Ja.» Der gefragt hat, wollte gar nicht wissen, wie ich heisse. Er wollte wissen, wo ich hingehöre. Und je nachdem, ob er meinen Vater oder die Mutter besser kennt hat, hat er meine Antwort eben noch verbessert.
Das Buch «Die alten Strassen noch» mit Erinnerungen, Erfahrungen und Begegnungen hat der Werner Scheidegger geschrieben und selber rausgegeben. Darin sind 17 Geschichten von und damals zu Madiswil im Oberaargau. Und schliesslich jetzt als drittes «Mein Traumberuf». So heisst der Mundart-Erzählband von der Grosshochstädterin Ilse Vögeli. Es ist eigentlich eine Liebeserklärung an ihren ehemaligen Beruf, sagt Susanne Sturzenegger.
Es ist einerseits eine Liebeserklärung, auf der anderen Seite ist das Buch auch eine Reise zurück in die 60er Jahre. Im Dezember 1961 ist Ilse Vögeli nämlich als junge Kinderpflegerin auf Rom geflogen. Trotz mal ein richtiges Abenteuer.
Ich bin bis jetzt noch nie so weit von Emmental weg gewesen. Mein Emmentaler Charakter ist ein bisschen wie die Krächen und die Gräben. Eher eng, kühl, misstrauisch und vorsichtig allem Fremden und Unbekannten gegenüber.
Zu Rom arbeitet sie bei einer reichen Familie und betreut den Säugling von einer ziemlich überforderten Mutter. Von all diesen Erlebnissen, von der grossen Taufparty, von ihren Spaziergängen mit dem Kinderwagen durch Rom und von einer Liebesgeschichte mit einem jungen Italiener, schreibt die 79-jährige Ilse Vögeli in ihrem schönen Oberemmentaler Dialekt. Sie kann gut beobachten und hat eine Begabung für atmosphärische Beschreibungen. Alltagssituationen oder Anekdoten erzählen, das ist ihre Spezialität. Und beim Lesen ist man gerade mitten drin und kann gut nachvollziehen, wie das hier war, wo die junge Ilse zum ersten Mal in die grosse, weite Welt rausgegangen ist.
Der neue Erzählband von der Ilse Vögeli heisst «Mein Traumberuf – eine Liebesgeschichte». All die berndeutschen Bücher, die wir heute vorgestellt haben, findet ihr auf einer übersichtlichen Liste auf srf1.ch unter Schnabelweit. Das war es von der Berner Platte, von der literarischen Berner Platte, der heutigen Schnabelweide. Redaktion Christian Schmutz, Susanne Sturzenegger und Markus Gasser. Nächsten Donnerstag gibt es hier Schnabelweide wie jeden Monat das Magazin. Da hören wir Dialektmusik von der Gruppe Bubi Einfach oder Schuttexte in Mundart.